Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Miriam Kitt. Herzlich willkommen. Das Internet spielt für die Vernetzung von Rechtsextremen eine große Rolle. Das wurde auch dieses Wochenende wieder deutlich. Nach bundesweiten Razzien haben Ermittler am Freitag Haftbefehle gegen 12 mutmaßliche Mitglieder einer rechten Terrorzelle erlassen. Kennengelernt und vernetzt hatten die sich im Netz, bevor dann später persönliche Treffen folgten. Wie kann man der Vernetzung und Mobilisierung von Rechtsextremen im Internet Einhalt gebieten? Antworten darauf gleich hier bei Medias Res. Außerdem werfen wir einen Blick auf christliche Influencer und auf ein lang vergessenes Juwel der Kommunikation: Tauben. Der rechtsterroristische Anschlag auf eine Moschee in Christchurch, Neuseeland. Der rechtsextreme Attentäter von Halle und jetzt eine neue rechte Terrorzelle, die am Wochenende für bundesweite Razzien gesorgt hat. Sie alle haben eines gemein: die Vernetzung, Mobilisierung und Radikalisierung über das Internet. Dass soziale Netzwerke wie Facebook und YouTube ein Einfallstor für rechtsextreme Propaganda und Vernetzung sind, ist mittlerweile wahrlich kein Geheimnis mehr. Doch was kann man dagegen tun? Zumal auffällig gewordene und gesperrte User von diesen Mainstream-Plattformen leicht auf alternative, kleinere und noch recht unbekannte Plattformen ausweichen können. Genau mit diesen noch recht wenig bekannten Internetdiensten beschäftigt sich eine aktuelle Studie des Institute for Strategic Dialogue in Zusammenarbeit mit der Robert-Bosch-Stiftung. Der Titel: Das Online-Ökosystem rechtsextremer Akteure. Einer der Autoren ist Jakob Guhl und mit ihm bin ich jetzt verbunden. Guten Tag.
Guten Tag.
Wo floriert denn dieses Online-Ökosystem rechtsextremer Akteure besonders? Wo organisieren die sich im Internet?
Also in unserem aktuellen Forschungsreport haben wir uns am Institut für Strategic Dialogue neben den großen Plattformen eben vor allen Dingen alternative Online-Plattformen angeguckt, die von rechtsextremen Gruppen benutzt werden. Dabei handelt es sich unter anderem um Messenger wie Telegram, Foren wie 4chan, Videospiel-Apps wie Discord, als auch soziale Netzwerke wie das russische VK oder Gab. Da es in den letzten Jahren ja aufgrund des öffentlichen Drucks und politischen Drucks auf die großen Plattformen dazu gekommen ist, dass die mehr gegen illegale und extremistische Inhalte vorgehen mussten, sahen sich Rechtsextreme dann auch immer mehr nach alternativen Plattformen um, die ihnen als Rückzugsort dienen könnten. Diese Plattformen sind häufig gar nicht für extremistische Zwecke gegründet worden, sondern haben ein sehr weitreichendes Verständnis von Meinungsfreiheit oder sind für völlig unpolitische Zwecke gegründet worden. Also Telegram beispielsweise sollte als verschlüsselter Messenger dienen, um Aktivisten vor staatlicher Überwachung zu schützen, ist dann aber dadurch auch für extremistische Bewegungen wie den Islamischen Staat oder Neonazi-Gruppen zu einem hilfreichen Tool geworden. Und 4chan beispielsweise wurde gegründet, um Anime-Bilder auszutauschen, ist dann aber seit 2010 zu einer der internationalen Zentralstellen für rechtsextreme Online-Subkulturen geworden.
Welche Bedeutung haben diese Plattformen im Vergleich mit Facebook und YouTube? Sind sie ähnlich groß und relevant?
Nein, also unsere Ergebnisse jetzt haben ergeben, dass die Reichweite rechtsextremer Influencer und Gruppen deutlich reduziert wird, wenn ihre Accounts auf Facebook, Twitter oder YouTube gesperrt werden. Also für den breiteren Diskurs im Netz, für den politischen Diskurs sind die großen Plattformen weiterhin von größerer Bedeutung. Allerdings hat die Bedeutung von alternativen Plattformen wie Telegram für rechtsextreme Gruppen eindeutig zugenommen. Zudem, und Sie hatten das ganz am Anfang erwähnt, hat es ja innerhalb der letzten anderthalb Jahre mehrere rechtsterroristische Anschläge gegeben, bei denen durch die Bekenntnisschreiben der Attentäter dann klar wurde, dass diese zum Teil sehr, sehr tief in Sprache, Humor, Symbolik rechtsextremer Subkulturen auf alternativen Plattformen wie 8chan und Gab eingetaucht waren und sich auf diese bezogen haben. Also die Radikalisierungsgefahr ist auf alternativen Plattformen, die besteht dort eindeutig.
Haben Sie vielleicht auch noch kurz eine Zahl für uns?
Also grob kann man sagen, und das ist natürlich immer sehr, sehr schwer zu schätzen, weil man nie genau sieht, was sind Anhänger, was sind Forscher und Journalisten, die sich in bestimmten Gruppen befinden. Wir können auch nicht sagen, sind manche Leute einfach vielleicht in sehr, sehr vielen Gruppen. Aber so unsere grobe Schätzung wäre, dass sich 15.000 bis 50.000 Personen mit rechtsextremen Überzeugungen tatsächlich in diesen Gruppen aktiv beteiligen.
In Ihrer Erhebung haben Sie auch analysiert, welche Themen auf diesen Plattformen besprochen werden und wie sie besprochen werden. Können Sie uns da einen kleinen Einblick geben?
Ja, also in unseren Untersuchungen haben wir festgestellt, dass wenig überraschend Einwanderung und hier vor allen Dingen tatsächliche und vermeintliche Straftaten von Einwanderern und Flüchtlingen das häufigste Themen zu den häufigsten Themen innerhalb rechtsextremer Gruppen und Kanäle gehört. Und viele dieser Inhalte sind nicht per se illegal, aber durch diesen konstanten Strom wird wirklich ein Bedrohungsszenario für die konstituierte Eigengruppe hergestellt, der eben schlussendlich auch einen Handlungsdruck erzeugen kann. Insgesamt finden wir auf diesen Plattformen das gesamte Spektrum rechtsextremer Akteure, also von primär muslimfeindlichen Bewegungen wie Pegida, der identitären Bewegung nahestehende Kanäle bis hin zu militanten Neonazis und Fans von Terrorgruppen wie der Atomwaffendivision. Und gerade auf Telegram gibt es Dutzende Nazi-Kanäle.
Viele der Server, auf denen diese Plattformen liegen, stehen ja gar nicht in Deutschland, was es juristisch ziemlich schwierig macht, dagegen vorzugehen. Welche Maßnahmen schlagen Sie denn dennoch vor? Wie kann man dem habhaft werden?
Also das ist richtig, was Sie erwähnt haben. Also VK ist in Russland, viele der libertären Plattformen sind in den USA und halten wenig davon, jetzt aktiv Inhalte zu moderieren. Es gibt aber darüber hinaus ja auch noch Plattformen, wie wir festgestellt haben, die zweckentfremdet wurden, aber keine ideologischen Sympathien haben oder auch kein allumfassendes Verständnis von Meinungsfreiheit haben. Und ich glaube, da gibt es schon Spielraum, auch bei der Moderierung illegaler Inhalte, also beispielsweise bei Gewaltaufrufen oder der Unterstützung rechtsterroristischer Gruppen. Und ich glaube, da diese Moderation, die muss auf alternativen Plattformen verbessert werden. Und hier kann Forschung, aber auch Tech-Unternehmen bei der Schließung möglicher Kapazitätslücken dieser Plattform helfen. Neben illegalen Inhalten gibt es aber auch viele Inhalte, die jetzt nicht aktiv zur Gewalt aufrufen oder rechtlich relevant sind, aber dennoch extremistische und menschenfeindliche Positionen artikulieren. Mhm. Und hier kann neben dem Gesetzesgeber können auch zivilgesellschaftliche Gruppen und Aktivisten eine Rolle spielen, indem sie versuchen, durch kommunikative Ansätze, also ob jetzt durch gezielte Interventionen in Diskussionsverläufe oder direkte Einzelgespräche mit radikalisierten Personen, rechtsextreme Narrative zu unterminieren und öffentlich sichtbar eine Gegenstimme zu präsentieren. Und solche Interventionen müssen speziell auf die jeweiligen Plattformen und thematischen Interessen der dortigen User zugeschnitten sein. Aber da passiert bislang noch relativ wenig.
Jakob Buhl vom Institute for Strategic Dialogue über den Einfluss rechtsextremer Akteure im Internet. Vielen Dank. Um Einfluss geht es auch Influencern. In den sozialen Medien erfährt man von ihnen alles von Schminktipps über Politiknews bis hin zur Anleitung dafür, wie man sich seinen VW-Van zum Reisebus ausbaut. Auch christliche Influencer erobern peu à peu die Internetwelt und propagieren dort mitunter einen konservativ-christlichen Lebensstil. Das heißt Enthaltsamkeit vor der Ehe und Ablehnung von Homosexualität. Auch der Evangelischen Kirche Deutschland ist das nun zu einseitig. Mit einem eigenen Influencer-Netzwerk möchten sie mehr Vielfalt in den bislang konservativ besetzten christlichen Social-Media-Markt bringen. Brigitte Beetz berichtet und nimmt uns zuerst mit zu einem eher konservativen YouTube-Channel.
Die Anmutung ist die, die man von vielen YouTube-Influencer-Videos kennt. Ein funktional modern eingerichtetes Zimmer, eine sympathische junge Frau mit glattem, langem Haar und einer Botschaft.
Der Vers macht euch keine Sorgen, denn Gott sorgt für euch. Ist ein super cooler Vers, den kann man in der Bibel unterstreichen, kann ihn vielleicht als Quote irgendwo auf seinem Pinterest-Account oder Instagram-Account posten und er tut einfach so ganz gut. Macht euch keine Sorgen, denn Gott sorgt für euch. Ist erstmal einfach schön anzuhören.
Lisa Stohwasser alias Limarie ist christliche Influencerin und Mitbegründerin der Global Video Church, einer Gemeinschaft von freikirchlich orientierten Christen. Living the Christian Lifestyle heißt ihr Claim. Sie propagiert einen konservativen christlichen Lebensstil inklusive Enthaltsamkeit vor der Ehe und der Ablehnung von Homosexualität. Mit ihrem Kanal spielt Limarie zwar nicht in der ersten Liga der YouTuber mit, was die Abrufzahlen betrifft, nimmt aber in der kleinen deutschsprachigen Community der christlichen YouTuber einen Spitzenplatz ein. Wenn es besonders privat wird, Stichwort kein Sex vor der Ehe, belohnt der Zuschauer einen Clip schon mal mit Abrufen im sechsstelligen Bereich. Von solchen Zahlen kann eine andere YouTuberin im christlichen Auftrag allerdings nur träumen.
Ich bin Jana übrigens.
Jana, hi.
Ich bin Jana.
Jana, hallo.
Was ich tue, ist Glaube öffentlich leben.
Und
Mit Jana Highholder, Studentin und Poetry Slammerin, versucht die evangelische Kirche in Deutschland seit 2018 via YouTube junge Menschen zu erreichen. Doch mehr als 8.000 bis 10.000 Abrufe sind bislang eher selten. Dabei wird Janas Kanal professionell von Mediakraft Networks betreut, der Vermarktungsfirma, die in YouTubes Anfangszeiten Szenegrößen wie LeFloid und die Lochis unter Vertrag hatte. Und die Clips sind wirklich äußerst professionell inszeniert, vermitteln weniger Wohnzimmer als eher Fernsehstudio-Atmosphäre. Doch das stets positive Auftreten und die frische Aufmachung kontrastieren mit einem unmodernen Frauenbild, das die blond gelockte Jana sehr eloquent vertritt. Hier zum Beispiel in der Diskussion mit der evangelischen Pfarrerin und Publizistin Hanna Jacobs.
Das mag eine konservative Haltung sein, und dennoch wünsche ich mir einen Mann, der Entscheidungen nach außen trägt. Und das heißt nicht, dass mein Mann diese Entscheidung gefällt hat, sondern dass wir zu Hause auf Augenhöhe ebenerdig miteinander darüber gesprochen haben, Pros und Kontras abgewägt haben. Aber der Mann ist für mich die Stimme, die es nach außen trägt.
Wow, eine sehr pointierte und seltene Haltung heute, würde ich sagen. So.
Und eine Haltung, die nicht jedem in der evangelischen Kirche in Deutschland behagt. Eben jene Hanna Jacobs etwa schrieb in Christ und Welt, der Beilage der Wochenzeitung Die Zeit, dass Jana theologisch weit weg sei vom evangelischen Mainstream. Um zu zeigen, dass der Protestantismus mehr umfasst als allein konservatives Gedankengut, geht nun ab morgen das evangelische Content-Netzwerk Yeet online. Die Buchstaben Yeet, Y-E-T, stehen für YouTube und einfach evangelisch. Jörg Bollmann, Direktor des Gemeinschaftswerks der evangelischen Publizistik.
Die Ausweitung ist eine Reaktion darauf, dass wir eine protestantische Vielfalt haben und immer schon hatten. Und dass ein Frömmigkeitsstil, der auf YouTube sich dann darstellt in Person von Jana, dass dieser Frömmigkeitsstil von anderen, die der evangelischen Kirche nahestehen und die evangelisch glauben oder die überhaupt christlich sind, dass der kritisiert wird, ist ja nicht überraschend. Auch ein queeres Ehepaar wird von einigen Christinnen und Christen in Deutschland kritisiert werden.
Und ein solches wird in Zukunft die evangelische Kirche auch offiziell auf YouTube vertreten. Ellen und Stefanie Radke, ein niedersächsisches Pfarrerinnen-Ehepaar. Wie fast alle anderen Pfarrer und Theologen, deren Clips auf Yeet gebündelt werden sollen, haben die beiden geistlichen Frauen schon einen eigenen YouTube-Kanal. Anders Amen heißt er, und dort behandeln sie zum Beispiel Geschlechterstereotype aus dem Konfirmationsunterricht.
Heute nehmen wir euch mit in unsere Jugendarbeit, also in das, was wir klassischerweise freitags so tun.
Genau, weil wir haben keine Freunde, deswegen chillen wir mit der Jugend.
Wir fassen zusammen das, was es schon gibt,
sagt Jörg Bollmann vom Gemeinschaftswerk der evangelischen Publizistik.
Wir unterstützen in Sachen Marketing, wir unterstützen in Sachen Social Media, wir helfen bei der Formatentwicklung, wir werten das Userinteresse aus, wir gucken, wo läuft das Interesse hin, wo kann man möglicherweise noch mal ein bisschen nachjustieren.
Allzu viel Geld, das macht Bollmann auch klar, könne man allerdings nicht in das neue Content-Netzwerk pumpen. Das habe man bei Jana als Pilotprojekt gemeinsam mit der Agentur Mediakraft noch leisten können. Verzehnfachen aber könne man diese Anstrengungen nicht.
Brigitte Beetz über christliche Influencer auf YouTube. McClatchy, einer der größten Verlage für Lokalzeitungen in den USA, hat vor wenigen Tagen Insolvenz angemeldet. Eine Krise, die beispielhaft für die Medienkrise in den USA steht. In den vergangenen 10 Jahren mussten Studien zufolge über 1000 Lokalzeitungen schließen. Die Verkaufszahlen und Werbeeinnahmen reichten einfach nicht mehr aus. Welche Bedeutung die Insolvenz von McClatchy für die Medienlandschaft in den USA hat, darüber kann ich nun mit unserem US-Korrespondenten Jan Bösche sprechen. McClatchy gilt ja sogar als die zweitgrößte Lokalzeitungsgruppe in den USA. Welche Zeitungen gehören dazu und sind nun von der Insolvenz betroffen?
Ja, wenn man sich die Landkarte anguckt mit der Verbreitung dieser Verlagsgruppe, das sind wirklich Punkte überall in den USA. Also hier an der Ostküste, genauso wie in der Westküste, im Norden, im Süden. Insgesamt 29 Tageszeitungen in 14 Staaten. Und dann noch einmal eine ganze Reihe von Community Papers. Also das sind so wöchentliche erscheinende Anzeigenblätter überall im Land. Also wirklich Zeitungen, die in den einzelnen kleinen Orten arbeiten. Es gibt einige Namen, die kennt man, zum Beispiel Miami Herald gehört dazu, Charlotte Observer, das sind größere Zeitungen. Sacramento Bee ist die Mutterzeitung in Kalifornien, dort ist diese Verlagsgruppe entstanden. Aber ansonsten sind es eben halt viele kleine, oft Zeitungen mit Namen, die man nicht unbedingt nationalweit hört, aber die eben halt doch für die Berichterstattung vor Ort sehr wichtig sind.
Und welche Auswirkungen hat die Insolvenz? Werden die Zeitungen über kurz oder lang einfach nicht mehr erscheinen?
Also das Versprechen des Verlages ist, dass sich an dem Erscheinen dieser Zeitungen erst einmal nichts ändert. Das große Problem sind die Schulden, mit denen man umgehen muss. Und die Hoffnung ist natürlich, dass die Insolvenz da hilft. Und ein zweiter dicker Brocken, ein dickes Problem der Verlagsgruppe sind die Pensionsverpflichtungen. In diesem Jahr sind $124 Millionen fällig für die Pensionskasse und die hat der Verlag einfach zurzeit nicht an der Hand.
Welche Maßnahmen zur Sanierung werden ergriffen?
Ja, das ist die große Frage, was da jetzt passieren soll. Natürlich, das Wort digital taucht immer wieder auf, also weniger drucken, mehr in die digitalen Medien gehen. Das ist eine wichtige Frage. Dann sicherlich die große Frage, wie geht der Verlag mit den Pensionsverpflichtungen um? Das ist der große Posten, wo man versucht, sich durch diese Insolvenz die Kosten zu drücken für den Verlag in diesem Fall. Da muss man dann sehen, was das für die Mitarbeiter bedeutet. Andere wichtige Sanierungsschritte hat der Verlag in den vergangenen Jahren schon ergriffen. Wenn man sich das anguckte, im Jahr 2006 hatte man noch 15.000 Mitarbeiter. Da ist man jetzt schon runtergegangen auf 3.000. Also der Verlag hat schon gespart, hat schon versucht, die Kosten zu drücken, aber das hat eben halt offenbar doch nicht gereicht.
Wie konnte sich McClatchy denn überhaupt derart verschulden? Wie kam es dazu?
Ja, das ist eine interessante Frage und natürlich kann man den allgemeinen Trend verantwortlich machen. Das Veröffentlichen von Zeitungen, das Drucken von Zeitungen geht zurück. Das Zeitungssterben ist hier in den USA ein großes Thema. Auf der anderen Seite hat McClatchy im Jahr 2006 einen großen Konkurrenten übernommen, hat sich dafür ziemlich verschuldet. Der Kaufpreis damals war $4.5 Milliarden in einem Moment, wo dann die Krise anfing hier. Das heißt, der Verlag hat sich nie wirklich von diesem Schock erholt. Also die Hoffnung, dass man durch Größe wachsen kann, hat sich da nicht ausgezahlt. Kritiker sagen auch, man hat von dem Konkurrenten die Zeitung übernommen, aber nicht das erfolgreiche Digitalgeschäft, also da nicht in die Zukunft investiert. Dieser Versuch durch Größe, sich im Markt zu behaupten, den muss man wirklich als gescheitert erklären. Und diese Schulden von diesem Geschäft 2006, die haben den Verlag jetzt wirklich in die Knie gezwungen.
Welche Auswirkungen hat die Insolvenz von McClatchy denn auf die ohnehin schon ziemlich polarisierte US-amerikanische Medienlandschaft?
Naja, es ist ein weiterer Stein in dem Problem, was besonders die regionale Berichterstattung angeht. Die großen Zeitungen, Washington Post, New York Times, die schlagen sich wacker in dieser wandelnden Medienlandschaft. Auch digitale Medien haben Erfolg. Aber gerade diese Zeitungen vor Ort, die ein wichtiger Pfeiler auch der regionalen Berichterstattung sind, die haben immer weniger Reporter. Und das bedeutet manchmal eben halt in Hauptstädten von Bundesstaaten, dass weniger Journalisten wirklich die tägliche Recherchearbeit machen, die eben halt für eine Demokratie so wichtig ist. Da ist eben halt auch, wenn dieser Verlag jetzt wirklich seine Sanierung nicht überleben kann, ist das ein weiterer großer Schlag. Wir dürfen nicht vergessen, Fernsehsender, regionale Fernsehsender spielen hier auch eine wichtige Rolle. Also Zeitungen sind nicht die einzigen, die regional informieren und Daten aufarbeiten und recherchieren, aber eben halt doch ein sehr wichtiger Spieler. Und die große Sorge ist hier, was bedeutet das für die Demokratie in den USA, besonders die örtliche Demokratie, wenn Zeitungen wirklich nicht mehr erscheinen, wenn keine Journalisten vor Ort mehr die alltägliche Arbeit leisten.
US-Korrespondent Jan Bösche über die Insolvenz einer der größten Verlage für Lokalzeitungen in den USA, McClatchy. Einst waren sie die Königinnen und Könige der Kommunikation, rasten in Windeseile durch die Lüfte und brachten wichtige Briefe und Nachrichten über den Ozean. Das, was heute E-Mail und Internet leisten, das haben früher Tauben erledigt. Seit ihre Hochzeit in der Welt der Kommunikation vorbei ist, fristen sie oft ein Nischendasein, werden verjagt und wenig liebevoll aus der Öffentlichkeit verscheucht. Auch im Sport offenbar. Und so würde der Taubensport mittlerweile genauso sträflich vernachlässigt wie auch die Taube selbst. Wie unser Glossist Fritz Tietz meint und bedauert.
Ein Stiefkind der Sportberichterstattung hiesiger Zeitungen ist zweifellos der Taubensport. Selbst gewiefte Sportredakteure, sonst mit den bizarrsten Randerscheinungen ihres Ressorts vertraut, müssen passen, so man sie nach den aktuellen Taubensportergebnissen befragt. Einer merkte an, er sei im Behindertensport grundsätzlich nicht so firm, werde aber umgehend ermitteln, was speziell im gehörlosen Sport so läuft. Und hat sich damit erst recht als fachlich taube Nuss erwiesen. Denn so wenig wie, sagen wir mal, Brennball was mit brennenden Bällen zu tun hat, so wenig ist der Tauben ein schwerhörigen Sport. Was nicht heißt, dass ihn nicht auch Taube ausüben. Sie können ihr Sportgerät bloß nicht gurren hören. Oder muss man Wiehern sagen? Schließlich werden Sporttauben immer Rennpferde des kleinen Mannes genannt. In nahezu jeder Ruhrgebietsreportage ist das der beinahe hundertprozentige Fall, als gäbe es dafür einen entsprechenden Erlass. Kein Wunder, dass ich als Kind immer dachte, im Ruhrpott seien die Männer so klein, dass sie auf Tauben reiten. Tatsächlich wurde im Pott die über hundertjährige Geschichte des deutschen Taubensports begründet. Der damals unter den kleinen Männern sich gleichzeitig ausbreitende Fußballsport war ein entscheidender Geburtshelfer, pflegte man doch zur schnellen Übermittlung von Auswärtsspielergebnissen Brieftauben einzusetzen. Aus dieser frühen Form der Bundesliga-Konferenzschaltung hat sich der Taubenwettflug entwickelt, wie ihn heute bundesweit über 60.000 Taubenbesitzer in rund 8.000 Vereinen betreiben, deren Schläge von ca. 10 Millionen Tieren zugeschissen werden. Angesichts dieser Masse von potenziellen Lesern ist es umso erstaunlicher, dass die Sportpresse kaum mal etwas Taubensportliches bringt. Fragt man in den Redaktionen nach, heißt es immer, Tauben würden ja eh nicht Zeitung lesen. Und selbst wenn, interessierten sie sich wahrscheinlich eher für den Reiseteil. Und die Taubenzüchter seien allenfalls über die Lokalseiten zu erreichen, aber die würden ja bekanntlich schon von den Kaninchenzüchtern dominiert. Und dass die freiwillig ihre angestammten Berichtsplätze räumten, darauf könne man wohl lange warten. So müssen sich die Freunde des organisierten Taubensports journalistisch eben selbst behelfen, mittels die Brieftaube etwa. So der Titel eines vom Verband der deutschen Brieftaubenzüchter herausgegebenen Fachmagazins, das seine derzeit 21.000 Abonnenten wöchentlich über alles informiert, was im Brieftaubensport von Bedeutung ist, so die Herausgeber. Die im Regelumfang 32 Seiten umfassenden Hefte werden über eigens gezüchtete Abo-Tauben ausgeliefert, die sie direkt in die Schläge der Abonnenten bringen. So jedenfalls wird das angebliche Vertriebsgeheimnis der Brieftaube schon seit ihrer Gründung bemunkelt. Bestätigt werden konnte das bisher aber nicht. Eine bestätigte Meldung hingegen ist, dass kürzlich ein belgischer Züchter für eine einzige seiner Tauben einen Verkaufserlös von 1,2 Millionen Euro erzielte. Schon wenn man bedenkt, dass er sich dafür 15.000 Jahresabos der Brieftaube würde leisten können, kann man ermessen, welche immensen Kaufkräfte bei den Taubenbesitzern noch so schlummern. Also wacht endlich auf, Sportredaktionen, bringt mehr Taubensport.
Ein flammender Appell von unserem Glossisten Fritz Tietz.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Ich bin Peter Schimaniak, der Leiter der Lokalredaktion der WAZ in Oberhausen. Morgen haben wir eine traurige Nachricht zu vermelden, nämlich Besucher haben bei uns die Hirsche im Kaisergarten zu Tode gefüttert. Und der Kaisergarten ist ein sehr beliebtes Tiergehege, wo man Tiere streicheln kann, wo die Menschen begreifen es nicht, die da hingehen. Sie nehmen immer Kraftfutter, besonderes Futter mit, obwohl da eigentlich Fütterungsverbot ist.
Das war's mit Medias Res für heute. Gleich folgt dann der Büchermarkt und dort bleibt es tierisch. Dort geht es nämlich um das Evangelium der Aale. Dazu dann gleich mehr im Büchermarkt mit Jan Drees. Mein Name ist Miriam Kitt. Danke, dass Sie zugehört haben.